Branche vor neun. Eine Woche, ein Talk. Der Reise vor neun Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Ja, schon ist wieder gefühlt der halbe Juni rum und wir hören uns heute zu einer neuen Ausgabe. Wie immer schaut Christian Schmicke, der Chefredakteur von Reise von 9, wen wir als Talkgast der Woche einladen. Und vielleicht, lieber Christian, magst du mal einfach jetzt erzählen, welche Dame es geschafft hat auf diese Position und warum?
Ich fange erstmal mit dem Thema an, über das wir sprechen. Denn von der Deutschen Bahn ist man es ja seit Jahren eigentlich gewohnt, dass alles in regelmäßigen Abständen teurer wird. Die Bahn hat aber in diesem Jahr so ein wahres Feuerwerk an Sonderpreisen und Aktionstarifen aufgelegt. Auch über diese ganzen Geschichten wie das Deutschlandticket und vormals das 9-Euro-Ticket hinaus. Und darüber habe ich mich mit Stefanie Berg unterhalten. Die ist im Vorstand der Fernverkehrssparte der Bahn für Marketing und Vertrieb zuständig.
Und es ist ein richtig schönes, intensives Gespräch geworden. Jetzt hören wir rein. Hier kommt der Talk der Woche. Ganz viel Spaß damit.
Hallo Stefanie.
Hi, hallo Christian.
Es gibt ja in Deutschland gefühlt zwei Spezies von Menschen, die besonders zahlreich vertreten sind. Das eine sind Fußball-Bundestrainer und das andere sind Bahnexperten. Nur zu beiden Themen hat eigentlich jeder und jede so seine oder ihre Meinung. Und bei der Bahn ist, wenn wir über Preise reden, eigentlich über Jahre immer das Thema gewesen, ja, das wird alles teurer und kostspieliger und so weiter. Und in diesem Frühjahr habt ihr ja eine Kampagne angekündigt mit zahlreichen Sonderpreisen und Spezialtarifen, also eine richtige Preisoffensive, die sich auch über den ganzen Sommer zieht, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie passt das beides aus deiner Sicht zusammen?
Ja, ich denke, das passt gut zusammen, denn unsere Kunden sind ein Spiegelbild der Gesellschaft und deren Bedürfnisse sind genauso unterschiedlich wie die vielen Millionen, die da draußen sind. Und deshalb haben wir uns vorgenommen, uns diese Zielgruppen nochmal viel genauer anzuschauen, passgenaue Angebote zu kreieren. Und das beinhaltet natürlich auch entsprechende Sonderpreise. Das heißt, wir haben uns Zielgruppen angeschaut, wie natürlich junge Menschen unter 27, Senioren, das ist klar, aber auch Pendler, Menschen, die auf kurzen Strecken unterwegs sind und probieren jetzt hier im Moment verschiedene Angebote aus. Die sind meist zuggebunden, meist auch an bestimmte Tage oder Zeiten im Tagesverlauf gebunden. Und dann schauen wir mal, welche von denen wirklich gut ankommen. Also einiges davon ist tatsächlich testweise.
Dann lass uns doch vielleicht noch mal gedanklich einen kleinen Schritt zurückgehen. Die Preisermittlung ist ja immer ein komplexes Thema, ne? Das kennt man aus der Airline-Industrie, aber das ist ganz sicher auch bei euch so. Wie ermittelt man denn eigentlich den richtigen Preis für jede Strecke optimalerweise?
Naja, so schwierig ist das mit der Preisbildung ja gar nicht. Es ist überall immer Angebot und Nachfrage und entsprechend ist ein Preis eben am Freitagnachmittag, wenn alle fahren wollen, höher als am Dienstagabend, wenn weniger Menschen unterwegs sind. Also insofern sieht man das natürlich in der Preisgestaltung. Wenn man als Kunde drauf schaut, gibt es eine sehr einfache Funktion, die heißt nämlich Bestpreissuche und da finde ich sowohl im Navigator als auch auf bahn.de sehr einfach diese günstigen Preise und sehe eben meist zum Beispiel, dass am Abend oder in der Nacht ein Ticket günstiger ist als um 8 Uhr morgens.
Kann man denn sagen, dass es sich grundsätzlich immer lohnt, möglichst früh zu buchen? Also die Fluggesellschaften predigen das ja schon seit langem. Und jetzt sehen wir gerade in diesem Jahr bei den Reiseveranstaltern, dass auch wieder eine wahnsinnige Last-Minute-Schwemme auf uns zukommt. Wie ist das insgesamt bei euch?
Das ist wirklich ganz genau so. Also man kann das immer empfehlen, früh zu buchen. Also die attraktivsten Sparpreise, die gibt's langfristig. Wir haben im letzten Jahr auch die Vorausbuchungsfrist verlängert. Früher konnte man Bahntickets immer nur 6 Monate vorher kaufen. Jetzt kann man sie auch schon ein Jahr im Voraus kaufen, was insbesondere für Ferientermine natürlich wichtig ist und attraktiv, aber auch für die langen Feiertagswochenenden, wie wir sie jetzt haben und hatten. Also insofern macht das auf jeden Fall Sinn. Ein Preis, der bisher bisher keine solche Differenzierung kennt, ist der Flexpreis. Und hier probieren wir das jetzt auch mal aus. Also da gibt es jetzt erstmals auch einen Frühbucherrabatt auf den Flexpreis. Das ist neu und auch da sind wir sehr gespannt, wie das ankommt.
Okay, und du hast gesagt, so komplex ist die Preisermittlung eigentlich gar nicht, dass sie sich nach Auslastung und so weiter richtet. Auf der anderen Seite gibt es ja tatsächlich sehr viele Daten, die man dabei in Betracht ziehen muss. Ne? Historische Daten und Vermutungen, wie sich das denn alles entwickeln könnte und wo liegt da irgendwie ein Feiertag oder ein Wochenende und weitere Dinge und um welche Tageszeit geht es. Spielt bei euch künstliche Intelligenz bei der Preisermittlung schon eine große Rolle?
Ja, du hast es gerade schon sehr schön beschrieben. Alle diese Faktoren spielen natürlich eine Rolle bei der Ermittlung der Preise. Und ja, also ohne Automatisierung würde es gar nicht mehr gehen. Das sind ja Milliarden von Preisen bei uns. Man muss sich vorstellen, das ist noch ein bisschen komplexer als in der Airline-Industrie, weil da gibt es ja immer nur Origin und Destination. Bei uns hält so ein Zug dann eben halt auch an 12 Punkten dazwischen. Und das muss ja auch alles noch eine gewisse Logik haben in der Preisbildung. Also insofern ist das ganze Pricing-System hochautomatisiert, arbeitet auf Basis von Algorithmen und berücksichtigt auch KI-Verfahren.
Wenn wir uns jetzt mal die Erwartungshaltung von eurer Seite zu den Preisaktionen im laufenden Sommer angucken, dann steckt dahinter ja wahrscheinlich die Erwartung, dass mehr Reisende gewonnen werden können. Wie viel mehr versprecht ihr euch denn eigentlich davon? Und wo kommen die her?
Ja, also tatsächlich wollen wir ja Menschen im Wesentlichen bewegen, ihr Auto mal stehen zu lassen, denn das ist ja immer noch das Verkehrsmittel Nummer 1 in Deutschland und stattdessen eben den günstigen Fernzug auszuprobieren. Und ein solches Mittel ist zum Beispiel unser Kurzstreckenpreis, den wir jetzt ausprobieren in diesem Sommer. Auch der wird ab 15. Juni nochmal weiter abgesenkt. Auf jetzt 6,99 Euro. Wenn man eine Bahncard hat, dann zahlt man sogar nur 5,24 Euro. Und hier ist einfach die Idee, auf einer kurzen Strecke, also ich sage jetzt mal einfach von Lübeck nach Hamburg, Menschen dazu zu bewegen, den ICE zu nehmen, statt mit dem Auto in die Stadt zu fahren, weil tatsächlich das ICE-Ticket günstiger ist als das Parken. Ja, also einfach diese Schnupperangebote und Leute dafür zu bewegen, das mal auszuprobieren, den Komfort des ICE zu testen und sich dann vielleicht auch längerfristig damit auseinanderzusetzen, mit dem Systembahn.
Wo wir gerade bei dem Thema Kurzstrecke sind, da gibt es ja seit geraumer Zeit das Deutschland-Ticket, das erst für 49, jetzt für 58 Euro angeboten wird und das im Prinzip Reisenden, die viel Zeit haben, ermöglichen würde, ne, durch ganz Deutschland zu reisen, vorausgesetzt, sie nutzen eben Regionalzüge. Was glaubst du, wie stark dieses Deutschland-Ticket bei euch ins Kontor geschlagen hat?
Auch nicht glauben, ich weiß es ziemlich genau, aber wir veröffentlichen die Zahl nicht. Also das hat uns natürlich wehgetan als Fernverkehr, denn es gibt Menschen, die hatten halt vorher eine Netzkarte, eine Monatskarte bei uns und die haben jetzt das viel günstigere Ticket natürlich im Nahverkehr genutzt. Also früher war der Preisunterschied nicht so riesig, jetzt ist er gewaltig durch das stark subventionierte Deutschland-Ticket. Da haben wir natürlich Fahrgäste verloren, ebenso wie auf kurzen Strecken, da mache ich auch keinen Hehl draus. Auch da ist es ja attraktiv, mit dem Deutschland-Ticket im Regionalverkehr unterwegs zu sein. Wir haben aber natürlich durch das Deutschland-Ticket auch ganz viele neue Kunden ins System Bahn bekommen. Ja, und das ist wiederum spannend für uns, denn die Menschen, die halt mit dem Regionalverkehr unterwegs sind, die leisten sich ab und zu dann auch den Fernverkehr eben auf der weiteren Strecke, weil das dann einfach viel komfortabler und eben doch deutlich schneller ist. Also es hat auf der einen Seite einen Schaden verursacht, auf der anderen Seite bietet es aber auch Chancen.
Aber mit diesen neuen Kurzstreckenpreisen für ICEs setzt ihr ja schon jetzt auch was ein bisschen dagegen, ne?
Ja, natürlich heißt das auch, dass man jetzt hier im Sommer ICE-Fahren zum Nahverkehrstarif machen kann. Also insofern schauen wir mal, wie viele Menschen wir für die komfortablere Variante begeistern können.
Wie groß ist denn deiner Einschätzung nach die Chance, dass man durch solche Aktionen auch neue, ich sag mal, Stammkunden gewinnen kann? Also Menschen, die das nicht nur einmal machen, sondern die dann möglicherweise häufiger als in der Vergangenheit mit euch unterwegs sind.
Ja, also das bietet Riesenchancen, ja, denn wir gucken uns jede Aktion minutiös an. Wir setzen uns vorher Ziele, wie viel wir bei so einem Ticket verkaufen wollen und überprüfen das im Nachgang. Und wenn ich jetzt mal so ein Beispiel nehme, wir hatten im März die besagten Aktionen, von denen du gesprochen hattest. Da gab es zum Beispiel den Super Sparpreis Young für unter 27-Jährige. Da haben wir täglich 30.000 zusätzliche Tickets in den Markt gestellt und konnten in der Periode eine Umsatzsteigerung und auch ungefähr Ticketverkäufe von etwa 50% erzielen. Das ist also deutlich mehr, als wir erwartet hatten. Und hier sehen wir natürlich auch, dass wir mit solch attraktiven Aktionen zum Beispiel junge Reisende eben auch zurück fürs System gewinnen, die in Teilen auch in den Nahverkehr abgewandert waren ins Deutschlandticket, weil viele Studierende etwa das Deutschlandticket halt schon als Semesterticket in den Studiengebühren inklusive haben. Ne? Und die sind uns auch in Teilen abhandengekommen. Also hier versuchen wir, attraktive Preise zu setzen und Menschen zurückzugewinnen. Und ein anderes Thema sind natürlich Bahncard-Aktionen, ne, die ja dazu angetan sind, eben Kundenbindungen zu fördern, weil man sich da eine Bahncard zum Beispiel für ein Jahr leistet und dann eben zu vergünstigten Preisen unterwegs ist. Hier stellen wir halt immer wieder fest, wenn man die Bahncard mal hat, dann fährt man auch häufiger mit der Bahn. Einfach allein dieses Gefühl, oh, ich kann wieder 25% oder 50% sparen, dann mache ich das eher mal, ne, als wenn ich diese nicht habe.
Na klar, das ist offensichtlich ein probates Lockmittel für Dauernutzer der Bahn, auf jeden Fall. Dann lass uns doch vielleicht mal einen
manchmal,
Blick auf...
Also im Moment haben wir auch eine ganz attraktive Aktion, auch wieder für die ganz Jungen. Da gibt es halt die Mai-Bahncard für 49,99 statt ja fast das doppelte 79,90. Und da kann man im Prinzip von der ersten Fahrt an, die man macht, sparen, ja, und die Karte amortisieren, gerade wenn man auf einer weiteren Strecke unterwegs ist. Also wir wollen es wirklich leicht machen, wieder in das System zu kommen.
Dann lass uns doch vielleicht noch einen Blick auf die andere Seite der Medaille werfen. Denn wenn ich Sonder- und Spezialtarife rauswerfe, dann nehmen die ja wahrscheinlich auch Menschen in Anspruch, die auch zu einem höheren Preis gereist wären. Was glaubst du denn, wie hoch dieser Mitnahmeeffekt ist? Denn ihr müsst das ja irgendwie in eure Kalkulation einpreisen.
Ja, auch das messen wir sehr genau. Also natürlich hat man die Gefahr, dass einige Menschen auch ohne die Aktion gekauft hätten. Das kalkulieren wir vorher und wir messen es nachher. Also es gibt hier quantitative und qualitative Verfahren, das zu messen. Also zum Beispiel im Nachgang eine MAFO zu machen, eine Marktforschung, und die Kunden zu fragen, hätten sie das auch ohne die Aktion gekauft? Und demnach berechnen wir Kannibalisierungsraten. Und wir sind wirklich sehr an Daten interessiert. Also wir machen datengetriebenes Marketing und auch unsere Preisaktionen sind sehr datengetrieben. Wenn wir eben sehen, eine Aktion hat zu große Kannibalisierungseffekte ausgelöst, dann machen wir das nicht weiter. Ne? Deshalb sage ich ja, manches probieren wir auch aus und wenn es nicht funktioniert, dann ne, das nächste. Aber die meisten Aktionen sind ausgesprochen positiv und sorgen wirklich für einen Einnahmenüberschuss.
Okay, und ihr wertet das dann auch tatsächlich heruntergebrochen auf jede einzelne Aktion, die ihr startet, aus?
Definitiv, ja. Ja, aber ich sage mal, ein Schlüssel dazu ist natürlich auch, dass die Menschen von den Aktionen wissen. Also wenn wir nicht drüber reden, wenn wir keine Werbung, kein Marketing machen, dann sind diese Effekte viel höher, als wenn ich jetzt bewusst natürlich eine Aktion bewerbe und Neukunden dafür gewinne. Also das ist sicherlich halt auch immer Teil des Ganzen. Deshalb haben wir ja auch ein großes Marketing-Team, großes Vertriebsteam, das sich darum bemüht, wirklich auch in den Vertrieb, in den Reisebüro-Vertrieb, aber auch in den Online-Vertrieb diese Aktionen reinzubringen.
Wohl wahr, denn wenn man gerade so eine große Zahl an Aktionen gleichzeitig startet, dann verliert der oder die eine oder andere da auch schnell mal den Überblick, oder?
Naja, es ist ja so, dass wir immer nur passgenau an die Zielgruppen ausspielen, was für die jeweiligen Zielgruppen relevant ist. Also da du kein Senior bist oder ne, auch nicht 65, wirst du diese Aktion nicht zu Gesichte bekommen. Ne? Auf Social Media kann man das zum Beispiel ja sehr gezielt ausspielen. Unsere ganzen Werbekanäle sind sehr spezifisch. Und auch wenn man im Navigator oder auf bahn.de sucht, kann man ja vorher seine Kriterien eingeben. Ja, und anhand zum Beispiel des Alters wird einem dann nur das zugespielt, was wirklich relevant ist für den User.
Und wenn ich beispielsweise per E-Mail von euch so eine Aktionsaufforderung erhalte, dann habt ihr vorher auch ermittelt, wie mein Profil war?
Ja, das wissen wir anhand der Daten, die hinterlegt sind, wie die Nutzungspräferenzen sind. Also wir spielen zum Beispiel Menschen, die sehr empfänglich sind für erste Klasse oder die häufig die erste Klasse buchen, denen spielen wir natürlich eher eine erste Klasse Aktion aus als solchen, die noch nie eine erste Klasse gekauft haben, ne? Also insofern, ja, natürlich.
Stefanie, dann lass uns doch gerne mal noch auf ein Thema blicken, das insgesamt, glaube ich, immer mehr Bedeutung gewinnt, nämlich der grenzüberschreitende Bahnverkehr. Es geht ja nicht zwingend nur darum, innerhalb Deutschlands optimale Verbindungen herzustellen, sondern das darf eigentlich, wenn es gut funktioniert, dann auch mal Richtung Italien oder Frankreich oder Niederlande oder in andere, zumindest in die benachbarten Länder. So sein. Ihr habt da ja vor kurzem angekündigt, dass diese Tickets künftig leichter buchbar sein werden. Wie genau soll das laufen?
Ja, also schön, dass du es ansprichst, weil internationales Bahnfahren liegt tatsächlich im Trend, hat überdurchschnittliches Wachstum. Also wenn man mal auf die Vorpandemiezeit guckt, dann haben wir mittlerweile etwa 22% mehr Gäste im internationalen Verkehr als vorher. Also insofern ist das definitiv ein Kundenwunsch. Und ein Feedback, was wir natürlich immer wieder bekommen haben, ist, naja, die Buchbarkeit, die ist schon relativ kompliziert. Da muss man zwischendurch nochmal abspringen in ein anderes System. Und genau daran arbeiten wir. Es gibt inzwischen einen Datenstandard, es hat lange gedauert, aber es gibt ihn nun, auf den sich die europäischen Bahnen geeinigt haben. Der heißt OSDM, Open Sales and Distribution Model. Und das ist im Prinzip eine Standardschnittstelle, die es endlich ermöglicht, Tarifdaten, Fahrplandaten zwischen allen europäischen Bahnen auszutauschen und diese dann auch unmittelbar in den Verkauf zu bringen. Und dadurch werden wir ein viel größeres Portfolio an Angeboten haben, also sowohl Städten als auch Tarifen. Und diese neue Schnittstelle geht jetzt sukzessive live. Die ersten Partner, mit denen wir bereits verbunden sind, sind ÖBB und SBB. Wir testen noch, aber das werden wir in den nächsten Monaten live stellen. Und dann sollen alle Nachbarländer bis Ende 26 folgen. Zielsetzung ist natürlich, dass wir ganz Europa anbinden, über diese Form der technischen Schnittstelle.
Nun habe ich jüngst gelesen, dass auch die EU noch einen eigenen Datenstandard plant. Und offensichtlich habt ihr das ja jetzt selbst schon auf die Kette gekriegt. Wie zuversichtlich bist du denn, dass es euch gelingt, die noch davon zu überzeugen, dass das vielleicht gar nicht nötig ist?
Ja, ich hoffe da auf die Vernunft, sowohl in Brüssel als auch in Berlin, denn Probleme zu lösen, die bereits gelöst sind, ist ja nicht die effektivste Art, Mittel einzusetzen. Und ich würde das als Riesenrückschritt empfinden, wenn wir hier einen neuen Standard jetzt wieder aus der Taufe heben würden. Denn als Bahn haben wir hier jetzt in den letzten Jahren schon viel Geld, Zeit will ich gar nicht von reden, aber vor allen Dingen viele Mittel investiert, um eben diese Schnittstellen aufzubauen. Und das erneut zu tun mit einem anderen Datenstandard, wäre quasi kaum möglich. Ja. Also insofern sind wir hier in Gesprächen, sowohl mit der EU als auch mit der Bundespolitik und hoffen, jetzt auch durch das Go Live von OSDM zeigen zu können, dass diese weitergehende Regulierung eigentlich überflüssig ist.
Was neben der Buchbarkeit bei den internationalen Bahnverbindungen mir gegenüber jedenfalls häufig als Thema angesprochen wird, sind auch die Preise. Viele sagen, naja, also wenn ich fliege, dann ist das eigentlich, wenn es nur um die Strecke von A nach B geht, in der Regel billiger, als wenn ich dafür die Bahn nutze. Und nun ist mir klar, dass wenn mehrere Bahngesellschaften da involviert sind, man da einen höheren Abstimmungsbedarf hat. Aber gibt es eine Chance, dass es auch international wettbewerbsfähige Preismuster geben könnte, die dann mit dem Flug konkurrieren können?
Naja, ich glaube, auch da wird OSDM definitiv helfen, weil bisher haben wir eben nur ein sehr limitiertes Tarifportfolio überhaupt im Angebot. Ne? Also es gibt viele Bahnen, die haben beispielsweise bis dato nur die Flexpreise oder das Äquivalent der Flexpreise in ihrem Markt für den ausländischen Verkauf zur Verfügung gestellt. Das heißt, alles, was es an Sonderpreisen gibt, an Sparpreisen, ist gar nicht im internationalen Markt verfügbar gewesen. Das hat man sich dann wirklich sehr mühevoll über die verschiedenen Seiten der jeweiligen Länder stückeln müssen. Und hier, glaube ich, werden wir eine ganz andere Angebotstransparenz haben, sobald OSDM live ist. Und natürlich wird es auch davon leben, dass wir nicht nur die technische Schnittstelle haben, sondern auch über die Kommerzialisierung von bestimmten Routen sprechen und hier auch schauen, dass wir attraktive Sonderpreise in den Markt stellen, wo wir eben denken, hier wäre mehr Verkehr auf die Schiene zu verlagern. Also das sind natürlich Gespräche, die mit den Partnerbahnen jetzt auch noch fällig sind.
Eine zuletzt gern thematisierte Geschichte sind ja auch die Nachtzüge. Von denen hat sich die Deutsche Bahn selber ja eigentlich verabschiedet, aber man macht das noch mit der ÖBB zusammen beispielsweise. Und ja, das ist immer so eine Geschichte, die so diskutiert wird zwischen, lohnt sich das eigentlich, das zu tun? Und dann sagen andere wieder, es gibt ein großes Nachfragepotenzial. Wie siehst du das?
Ja, also erstmal, wir haben uns nicht verabschiedet vom Thema Nachtzugverkehr, sondern wir betreiben das in der Tat zusammen mit Partnern. Denn für mich funktioniert das tatsächlich nur im Verbund. Nachtzüge sind Teamplay. Ja. Das, was du ansprichst, ist richtig. Es gibt Nachfrage, die ist auch durchaus hoch. Das Problem ist die Kostenstruktur. Und alleine kann es keine Bahn profitabel betreiben. Das heißt, wir brauchen hier die Kooperation der verschiedenen Bahnen. Und wenn ich mal das Beispiel ÖBB nehme, dann ist die ÖBB ein Land, das aus vielen Teilen Europas lange Reisezeiten hat, also von Hamburg nach Wien. Das dauert einfach entsprechend lange. Hier macht ein Nachtzug Sinn, also insofern ein sinnvolles Produkt. Und sie haben sich jetzt als Spezialist aufgestellt und eben in das Wagenmaterial investiert. Das, was wir dazu bringen, ist natürlich halt die Infrastruktur in Deutschland. Wir stellen Personal, wir stellen die Organisation des Nachtverkehrs hier in Deutschland und den Vertrieb. Denn als deutscher Markt sind wir ja immer ein großer Markt mitten in Europa. Also insofern ist das eine Kooperation, die wirklich sehr gut funktioniert. Als Deutsche Bahn haben wir uns entscheiden müssen, in was investieren wir? Investieren wir in das normale ICE-Material für den Tageszugverkehr oder eben in Nachtzüge? Und das größere Potenzial, was das Thema Passagiermenge, Verkehrsverlagerung und damit eben auch CO2-Ersparnis geht, liegt einfach im Tageszugverkehr. Und die Spezialprodukte, die Nische, die überlassen wir in dem Fall dem Spezialisten dafür. Aber wir machen das in Kooperation und das sehr erfolgreich. Und um es abzubinden, wir haben heute tatsächlich deutlich mehr Nachtpassagiere als zu den Zeiten, als wir es selber gemacht haben, weil wir auch Sitzzüge natürlich durch die Nacht fahren. Also auch viele normale ICEs fahren durch die Nacht und das ist sehr beliebt, weil es eben ein sehr preiswertes Produkt ist. Ne? Die Nacht ist deutlich günstiger gepreist als der Tag. Also das ist zum Beispiel bei jungen Menschen sehr beliebt, den Nachts-ICE zu nehmen und sich dann zum Beispiel eine Übernachtung zu sparen. Jetzt mal in der Nacht auf dem Weg zum Oktoberfest unterwegs sein. Da sind alle Züge gerammelt voll, weil man sich dann eine Nacht in München sparen kann.
Ja, klar. Und da macht das natürlich richtig was aus. Vielleicht noch abschließend ein ganz kurzer Blick in die Glaskugel. Für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass, sagen wir mal, in 10 Jahren die Bahnen im internationalen Verkehr eine deutlich größere Rolle spielen als heute?
Ich glaube, was das Verbraucherverhalten angeht, bin ich ja sehr optimistisch. Also da sehen wir, dass sehr viel Interesse ist, sehr viel Nachdenken auch über das Thema CO2-Footprint. Das Problem ist letztendlich, dass das Angebot immer noch sehr teuer ist und dass wir letztendlich kein Level Playing Field haben zu anderen Verkehrsträgern. Also ich nehme mal das Beispiel, der Flugverkehr ist von der Kerosinsteuer befreit. Wir zahlen die Stromsteuer komplett auf den Stromverbrauch, den wir haben. Der Flugverkehr hat keine Mehrwertsteuer auf internationale Tickets. Wir zahlen volle Mehrwertsteuer. Alles, was an Technik notwendig ist, dass die Züge brauchen mehrere Stromsysteme, um in Europa operieren zu können, müssen wir selber finanzieren. Es gibt hier kaum eine Förderung dafür, obwohl das eben eine sehr teure Art und Weise ist. Die Zulassungen sind sehr kompliziert in Europa. Das heißt, ich glaube, wir werden nur signifikant mehr Verkehr grenzüberschreitend mit der Bahn sehen, wenn es auch von europäischer Seite eine Willensbekundung gibt, in Teilen in Form von finanzieller Unterstützung, aber auch Vereinfachung der Regelwerke, Vereinfachung der Regulatorik, der Zulassungen, damit hier wirklich massiv etwas passiert und mehr Verkehr möglich ist.
Wir sehen, da müssen offensichtlich noch einige Voraussetzungen geschaffen werden. Liebe Stefanie, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Danke dir.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Talk. Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.